ja, die Erfahrung von gestern ist, der HSV muss doch reifen, um gewinnen zu können gegen bestimmte Mannschaften. Tja. Und ich muss auch reifen, um mich über manche Sachen nicht zu ärgern. Ich gönne das sehr dem Willinger, dass er die Goldmedaille gestern gewonnen hat. Aber ich musste ganz, ganz doll schlucken gestern. Für diejenigen, die sich nicht auskennen, es geht um Skispringen und Olympiade. Ja, alles andere bitte googeln. Als Gemeinde befassen wir uns mit unserer Gemeindevision. Jede Firma, jedes Unternehmen hat eine Vision. Und wenn es nicht hat, dann steht es nicht so gut um diese Firma, um diese Organisation. Ähnlich ist es mit christlicher Gemeinde. Christliche Gemeinde insgesamt, die Gemeinde Jesu, hat eine Vision, die ihr von Gott gegeben wurde. Jede Ortsgemeinde muss sich danach ausstrecken, um für sich selbst diese Vision im Kleinen zu bekommen. Und diese eine Gemeinde, wenn sie eine Vision bekommen hat vor 100 Jahren oder vor 30, kann nicht einfach so ruhig sitzen und sich da so lümmeln und sagen, das bleibt für immer. Nein, alle paar Jahre, immer wieder muss man Gott fragen, ist diese Vision für uns noch aktuell? Und da verändert sich etwas. Und da verändern sich auch die Ziele einer Ortsgemeinde, auch unsere Gemeinde. Am besten tut man das, eine solche Vision zu prüfen, sagt man nicht auf Deutsch, tut man das. Am besten prüft man eine solche Vision, indem man in die Bibel schaut. Gott schenkt einem Menschen neues Leben, dadurch, dass er aus Gnade zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat, eine Umkehr geschafft hat, ist Jesu Jünger geworden. Und dann zum Zeichen dessen, dass das so ist, hat er sich taufen lassen. Dadurch wurde er eine Gemeinschaft von Christen hinzugefügt, wie wir das gehört haben aus der Apostelgeschichte. Und in dieser Gemeinschaft wächst und reift er oder sie. Und ich muss sagen, jetzt gleich zu Beginn dieser Reifungsprozess wird sein ganzes Leben dauern. Man wird nie sagen können, jetzt bin ich schon so reif, da guckt man sich so im Gottesraum reif, reif, überreif. Nein, das gibt's nicht. Sondern keiner von uns befindet sich oder wird sich befinden in einem Zustand einer vollkommenen Reife. Wir sind unterwegs und wir sind im Reifungsprozess. Für Gemeindevision, auch für unsere Gemeinde, ausschlaggebend sind immer Bibelworte. Und das eine, was wir als Gemeinde auf der Suche nach der Gemeindevision gefunden haben, ist das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen und ganze Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Das zweite, das ist der sogenannte Missionsbefehl Jesu aus dem Matthäusevangelium 28. Darum, geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und wenn man dazu noch den Text aus der Apostelgeschichte 2, den wir gehört haben, nimmt, kann man daraus in aller Klarheit konkrete Ziele und konkrete Vision einer christlichen Gemeinde herausarbeiten bzw. dort erkennen. Unsere Gemeinde hat diese Ziele hier, nämlich zuerst die Vision ist, wir wollen eine Gemeinde für andere sein. Also nicht nur für uns. Dass es uns gut geht, dass wir schön warm haben und kuschelig und uns alle so lieb haben, dass wir uns erdrücken. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen eine Gemeinde für andere. Auch für die, die um uns herum leben. Die uns begegnen, da wo wir leben. Und diese Ziele, Anbetung, Gemeinschaft, Dienst, Evangelisation, Jüngerschaft. Letzten Sonntag haben wir über die Anbetung gesprochen. Ging es darum einfach, dass wenn ein Mensch von Gottes Liebe gnädig erfasst wird, dann ist er überwältigt. Dann ist er dankbar, weil Gott ihm seine Sünden vergeben hat, für die Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wem viel vergeben wurde, der lebt auch viel. Und aus der Dankbarkeit betet man Gott an. Das trägt man im Herzen. Diese Dankbarkeit ist immer dabei. Man ehrt Gott. Heute geht es um Jüngerschaft. Wer mehr zum Thema unserer Gemeinde, Vision und Ziele haben möchte und darüber sprechen, ist herzlich eingeladen, am 3. März um 14 Uhr zu einem Einführungskurs. Denn dann wird die Philosophie unserer Firma vorgestellt. Nein, die Vision unserer Gemeinde. Ja. Und da kann man sich begeistern lassen. Also, ich glaube, ich verspreche nicht zu viel. So ist es halt. Heute habe ich zur Verdeutlichung dieses Thema Jünger Jesu sein, auf dem Weg zu einem reifen Christsein, einen Text aus dem Epheserbrief ausgesucht, nämlich aus dem Kapitel 11. Dazu stehen wir alle auf. Ich habe mir überlegt, ist es möglich? Wir versuchen es einmal. Wir lesen es alle gemeinsam. Wir fangen mit und an. Ja? Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in dem Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf.
Himmlischer Vater, so wie wir das alle vorgelesen haben, dein Wort, so bitten wir dich, dass du dieses Wort für uns lebendig machst, dass es in jedem an Kraft gewinnt und dass du uns das auch erklärst, was es für uns konkret bedeutet, im Alltag, persönlich und als Gemeinde, zu dir hin zu wachsen. Amen. Nehmt wieder Platz. Wir haben in diesem Text gelesen, da gab es einen Begriff zu mündigen Christen oder anders übersetzt zu einer Mannesreife. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, denn ich denke, hallo, Christen, es sollte auch unter Christen auch Frauen geben und ich würde behaupten, das ist die Mehrheit. Ja, also hier sind mündige Christinnen, Christen gemeint und ja, es geht um ein vollkommenes charakterliches Vorbild Christi für uns. Christus ist als Maßstab für geistliche Reife, für diesen für Reifungsprozess vorgestellt in diesem Text. Und zu dieser Reife kommen wir nicht durch einen Knopfdruck und schon gar nicht durch die Taufe. Ja, vielleicht als Startknopf, aber nicht mehr. Es ist so, wenn einer Jünger Jesu wird, das ist erst der Beginn. Der Beginn des Reifens, des Lernens von Jesus, und zwar in einer Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft in dem Akt der Taufe nimmt einen auf und sagt, schön, dass du da bist. Schön, dass du uns bereicherst. Wir möchten von dir und wir wünschen uns, dass du von uns lernst. Und dass wir alle miteinander reifen zu Christus hin. Zuerst also ein gnädiges Eingreifen Gottes in unser Leben, die Neugeburt, eine neue Schöpfung. Aber im geistlichen Leben ist das erstmal ja so eine Art Baby sein. Das Baby ist da, muss gewickelt werden, muss nun wachsen zu der vollen Größe. Und da schaut man sich so ein Baby an und was wird aus ihm? Ja, ist ein Junge? Ja, ein Mädchen. Auch schön. Aber was wird aus ihm? Was wird aus dem Baby? Wie entwickelt sich? Welche Ähnlichkeiten werden wir entdecken? Was für Charakter bekommt dieses Baby? Was wird es einmal beruflich machen? Und so weiter und so fort. Das Baby muss wachsen zu vollen Größe. Deshalb sagt der Apostel Paulus den Galatern, meine lieben Kinder, euretwegen erleide ich noch einmal Geburtsschmerzen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Interessant. Er hat gedacht, er hat es bewirkt durch Gottes Gnade, er hat das Wort verkündigt, er hat die Geburtshilfe geleistet, sozusagen, die sind geboren, und auf einmal hatte er den Eindruck, die sind nicht richtig geboren, die sind immer noch, sie haben sich nicht entwickelt. Und deshalb hat er es mit Geburtsschmerzen umschrieben. Es geht um einen Wachstumsprozess im Charakter eines Christen. Was bedeutet diese Jüngerschaft? Dieser Reifungsprozess. Erstens, sie bedeutet nicht Perfektion. Das ist ganz wichtig. Sie ist kein Wachstumsprozess. Sie ist ein Wachstumsprozess. Und gute Werke sind Folge der Jüngerschaft. Ja, vielleicht hat jemand damit Probleme. Klären wir es gleich. Jüngerschaft, Reifung oder Heiligung, das wurde gerne früher so umschrieben. Mir gefällt das Wort auch, aber irgendwie hört sich das so uncool heute. Und vor allem, kein Mensch versteht das, wenn man von der Heiligung spricht. Ich befinde mich gerade als Christ im Prozess der Heiligung. Da sagen die Arbeitskollegen, ja, so. Also da müssen wir es anders einem sagen vielleicht. Heiligung wurde manchmal als so ein Zustand der Sündlosigkeit verstanden, die man in dieser Welt erreichen muss. Und man trifft immer wieder Christen, die so denken. Dass sie aber noch sündigen, entsteht Verzweiflung. Wie ist es denn? Bin ich noch Christ? Bin ich wahre Christ oder bin ich nicht? Und da kämpfen sie, so viel sie kennen, und ringen darum, endlich sinnlos leben zu können. Dabei berufen sie sich auf verschiedene Bibelstellen, zum Beispiel 1. Johannes 3, lesen wir, wer Gott zum Vater hat, lebt nicht mehr in der Sünde, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Deshalb kann er nicht immer weiter sündigen, denn er stammt von Gott. Wenn man diesen Vers alleine liest, dann wäre das Perfektion. Und wie das zu verstehen ist, das schreibt Johannes kurz davor. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Und einige Verse später im 1. Johannesbrief, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus. Also, um das einmal klarzustellen, als Christen, Jünger Jesu, sündigen wir noch. Wie auch immer, aber wir sündigen. Vielleicht muss man im Hintergrund die Tatsache der zwei Naturen eines Menschen behalten. Dass wir sind neu geboren. Luther hat gesagt, einer wurde getauft, aber das Biest schwimmt noch, also der Teufel. wir werden immer noch angegriffen, obwohl wir Christen sind. Und die Neigung, um zu sündigen, bleibt immer da. Es wird immer ein Kampf bleiben. Diese zwei Naturen kann man so beschreiben, was ist das? Nein, nicht welche Pflanze, sondern was soll das da darstellen? Propfreis heißt das, oder? Veredelung. Gut, auch gut, ja? Wir nehmen eine gemeine Pflanze, egal welche Art. Rose zum Beispiel. Ist nicht so gemein, aber gut. Und wir veredeln sie. Wie machen wir das? Wird was aufgeschnitten und von einer edlen Rose wird das eingepfropft, sagt man. Stimmt's? Umgebunden und man wartet. Ja, und dann guckt man sich diese Pflanze an. Das Alte, was vorher war, was schön kurz geschnitten, das Neue soll sich entwickeln. Ja? Und das Neue soll Raum bekommen, damit es sich entfalten, wachsen und reifen kann. Durch das Eindringen von Jesus in unser Leben, in unser altes Leben, ist ein neuer Mensch in uns, der nach Gott geschaffen ist und der nicht mehr sündigt, will nicht mehr sündigen. Die Zwangsherrschaft der Sünde ist durchbrochen. Der neue Mensch sagt, ich will nicht mehr sündigen. Aber die Sünde ist noch da. Sie hat aber nicht mehr die Macht so über uns, dass wir, sage ich mal, Freunde mit der Sünde sind. In dem Moment, in dem Jesus uns das neue Leben gegeben hat, ist in uns statt der Liebe zur Sünde eine Abneigung, fast ein Hass auf Sünde entstanden. Und deswegen sagt Johannes, wer aus Gott geboren ist, der ist abgeneigt, das sündige Leben zu leben. Ist das klar? Abgeneigt. Obwohl wir wissen, dass Sünde auch lecker schmeckt. Ja. Das heißt, es ist die Zeit der Umkehr. Denn der neue Mensch in Christus sündigt nicht. Aber im Gläubigen ist auch noch der Alte vorhanden. Im Galaterbrief lesen wir, die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Liebt es, sogar steht hier. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Kurz zusammengefasst, obwohl wir durch Jesus Christus neue Menschen geworden sind und grundsätzlich uns gegen die Sünde ausgesprochen haben, sündigen immer noch. Passiert immer wieder. Und der Apostel Paulus beschreibt das im Römerbrief Kapitel 7 ja als einen Kampf. Er sagt, ich will doch das Gute und ich stelle fest, ich tue immer wieder noch was Schlechtes. Ich will doch so lieb zu meiner Frau sein, nicht gucken. Und auf der anderen Seite sage ich immer wieder was mich dann hinterher leid tut. Das rutscht mir aus sozusagen. Das ist ein Kampf. Man muss sich disziplinieren. Und ich würde sagen, in anderen Bereichen ist es auch so. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief 7 sogar, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Warum dankt er Gott? Weil er nicht alleine gegen die Sünde kämpfen muss. Gott ist bei ihm. In dem Moment, wo man sich von der Sünde abwendet und Gott zuwendet, hat man Gottes Kraft mit sich. Die Gegenwart der Sünde ist bei Christen also vorhanden. Ein perfektionistisches Streben nach Sündlosigkeit kann uns zu einem fatalen seelischen und psychischen Zustand bringen. Das können wir nie schaffen. Und wie heißt die Therapie? Lies in der Bibel. Bete. Setz dich Gott und seinem Wirken aus. Bitte ihm immer wieder um Hilfe. Falsches Evangelium, das nach Perfektionismus strebt, produziert nur kranke Kreaturen, Krüppel.
Jakobus sagt in seinem Brief, Kapitel 3, Vers 2, denn wir alle straucheln immer wieder. Vertraue also der Tat Jesu am Kreuz und lebe täglich aus der Vergebung. Wie der Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu, dass er uns unsere Sünden vergibt. Wir brauchen diese Sünden immer wieder zu bekennen. Das ist das Evangelium. Jesus sagt nicht, du sündigst nicht mehr. Wenn du sündigst, dann hast du einen Fürsprecher, einen Helfer. Und das teure Blut Christi, das am Kreuz vergossen wurde, wird auch diese deine Sünde abwaschen, wenn du sie bekennst und sich von der Sünde abwendest zu Gott hin. Wir leben also als Christen in einem ständigen Kampf. Das gehört zum Reifungsprozess. Denkt ihr, dass eine Rose im Garten einfach nur so blauen Himmel und Sonne hat und keinen Wind oder sowas? Gibt es manche Tage vielleicht. Aber die meisten Tage sind anders. Bäume, andere Pflanzen, die müssen sich richtig gegen Wind stellen. Manchmal total krumm wachsen Bäume, weil sie gegen Wind ständig kämpfen. Aber sie konnten sich behaupten, sonst würden sie nicht dastehen. Ich habe ein schönes Beispiel, das uns das erklärt. Was ist das? Bitte?
Eine Schale, die nicht vollkommen ist.
Eine Schale, die nicht vollkommen ist, das ist sehr milde gesagt. Diese Schale war einmal kaputt, zerbrochen und die ist wieder repariert. Es gibt in Japan eine Kunst, Kintsugi heißt das, oder so ähnlich. Und sie haben eine Reparaturmethode für Keramik herausgefunden. Dadurch gewinnt das kaputte Stück sogar an seinem Wert. Dabei werden die Bruchstücke mit einem speziellen Lack zusammengefügt und diesen Lack wird so ein in feinster Form Goldpulver zugefügt. So, wenn man dann dies zusammenklebt, dann sehen die ganzen Stellen, wo es zerbrochen war, dann schimmelt es Gold, nach Gold. Das sieht schön aus. Ich finde es toll. Im 2. Korintherbrief steht, diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Gott kittet unser Leben immer wieder an den Bruchstellen. Und diese Bruchstellen müssen nicht hässlich sein. Das schimmert durch uns oder kommt durch uns sozusagen gerade an den Stellen, wo wir zerbrochen waren. Gottes Licht, seine Herrlichkeit. So ungefähr. Ja, es ist nur so ein Bild, vergiss das Bild, aber denk an die Schale, aber auch bei dir. Ich weiß nicht, an welchen Stellen, aber dieses göttliche Gold ist zu sehen. Du bist ganz, weil Gott dich geheilt hat. Jüngerschaft ist ein Wachstumsprozess. Das habe ich schon mehrfach jetzt so angedeutet oder gesagt. Und Paulus schreibt im Philipperbrief, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Aber ich jage dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus nach. Wir eifern als Christen. Wir jagen nach. Im Vertrauen, dass Jesus in uns schafft, das, was wir nicht schaffen können. Nie vergessen. Es geht nicht darum, dass wir aus uns, sage ich mal, die letzten Kapazitäten herausholen. Sondern es geht darum, dass wir es zulassen, dass Gott mit seiner Kraft Dinge schafft in unserem Leben, die wir alleine nie schaffen würden. Auch was unseren Charakter angeht. Vielleicht denkt einer, kann mir nie vorstellen, dass ich so durch und durch freundlicher Mensch werden kann. Ja, doch, wenn man sich Gott aussetzt
und immer wieder die Bruchstellen von ihm reparieren lässt, durch Vergebung der Sünden, dann kann es schaffen. Auch wenn es nicht perfekt aussieht, aber es sieht ganz anders aus. Im Vertrauen auf Gott reifen. Paulus stellt sich diesem Kampf im Glauben und vertraut, dass ihm Gott dieses geistliche Reifen und Wachsen schenkt. Heiligung ist ein Weg, eine Entwicklung, ein Wachstum zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, wie wir das gelesen haben. Jesus ist als Vorbild dort. Am Ende der Pfingstgeschichte werden einige Werkzeuge zur Reife oder der Heiligung oder für die Jüngerschaft genannt, aufgezählt. Da heißt es über die Neubekehrten, sie blieben aber ständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das ist es. Das ist diese eine Art goldene Pulver. Das kommt an die Bruchstellen unseres Lebens. Das brauchen wir in diesem Reifungsprozess. Das brauchen wir in der Jüngerschaft. Das Baby bekommt zuerst Milch und dann, wer kann sich noch erinnern? Brei, sehr gut. Und Flasche kommt dazwischen auch, ja. Und eines Tages bekommt es ein Steak. Nein, ist schon nicht mehr Baby, glaube ich, aber okay. Auf jeden Fall kann, wenn Mama oder Papa vorkaut, geht's. Warum braucht das Ganze, das Baby das Ganze? Weil das Baby zum Wachstum einfach Nahrung braucht. Und verändert sich aber die Form der Nahrung. Es muss zum Alter des Kindes passen. Und da ist die Rede in diesem Text vom Gottes Wort. Das ist die göttliche Speise für uns. Wenn du möchtest in die volle Reife eines Christenmenschen kommen, wenn wir uns wünschen, danach streben, dass wir uns im Charakter verändern zu Christus hin, dann geht es nicht ohne die intensive Herzensbeschäftigung mit dem Wort Gottes. Und ich betone es extra, Herzensbeschäftigung. Das reicht nicht. Er hüllt sich wohl an, okay. Das reicht nicht, ja. Das reicht nicht, wenn man sich nur mit den Gedanken mit Wort Gottes beschäftigt. Herzensbeschäftigung. Damit das in uns hineinkommt. Deswegen ist auch die Verkündigung so wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir persönlich in der Bibel lesen. Dass wir in die Hauskreise, in die Kleingruppen gehen. Der Glaube kommt durch die Predigt. Steht in der Bibel. Und die Predigt soll durch das Wort Gottes kommen und es auslegen und nicht irgendwelche andere Sachen. Ein weiteres Werkzeug des Wachstums, der Reife, ist Abendmahl, das Brotbrechen. Man tut es in der Gemeinde, wie wir das einmal im Monat am ersten Sonntag machen. Oder aber man kann es auch in einer Kleingruppe im Hauskreis tun. Da lade ich herzlich dazu ein. Das ist wunderbar. Es ist nicht verboten. Es wird empfohlen, in den Häusern das zu tun. Warum? Weil wir dort Gott ehren, den himmlischen Vater, dass er durch den Tod Jesu auf Golgatha die Versöhnung geschafft hat. Und ich sage das in aller Deutlichkeit, es gibt keinen Grund, am Abendmahl nicht teilzunehmen. Wenn wir vorher zu Gott gehen und ihm unsere Bruchstellen zeigen, unsere Sünden und um Vergebung bitten, dann ist jeder herzlich eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Da ist Vergebung da. Und da ist noch die Rede von der Gemeinschaft. Gemeinschaft ist auch ein solches Mittel. Durch die Gemeinschaft können wir aufblühen. Manche Wunden können heilen. Vielleicht aufgerissen zuerst, weiß ich nicht. Aber die Gemeinschaft, in dem Sinne, wie die Bibel sie versteht, dient dazu, dass wir in ihr herausgefordert werden, dass wir angenommen werden, dass wir dort uns aneinander reiben, das brauchen wir für die Entwicklung, und die Gemeinschaft kann uns auch Zuspruch geben, Trost, Ermutigung, vielleicht Ermahnung. Sie dient dazu, dass der innere Mensch auferbaut wird in das Bild Christi hinein. Selbst die ungläubigen Menschen in unserem Umfeld oder unsere Probleme können zu Instrumenten unserer Heiligung von Gott, durch Gott gemacht werden. Wir wissen aber, dass Gott denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Da habe ich was falsch gelesen, aber okay, ich habe es drauf. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, ist, gute Werke sind Folgen der Jüngerschaft oder dieses Reifungsprozesses. Also das, was wir tun, wie wir uns benehmen und was wir reden, wie wir uns verhalten. Woher weiß jemand, dass er auf dem Weg der Heiligung ist? Des Reifeprozesses. Dadurch, dass er sich verändert. Dass er oder sie sogar selber draufkommt, ich habe mich verändert. Und dass andere Menschen es sehen, uns vielleicht rückmelden und sagen, du bist so ruhig geworden. Oder du schimpfst weniger mit mir. Oder was auch immer. Ich stelle fest, du klaust weniger. Das sagt keiner. Du schlägst mich weniger. Ja, aber das können ganz krasse Geschichten sein. Und ich glaube, das sind meistens auch so krasse Geschichten. Wir reden nur nicht drüber. Du betrügst weniger Finanzamt. Ja, kann sein. Und du hast vielleicht mehr Zeit für dein Kind. Das hört sich schon besser an. Du küsst öfter deine Frau und sagst ihr, dass du sie lieb hast. Du liest öfter in der Bibel. Du sprichst die Nachbarn an. Du sagst, guten Morgen, Herr Müller. Vorher bist du 10, 20, 15 Jahre schweigend an ihm vorbeigegangen. Da sind konkrete Veränderungen. Darum geht es hier. Jakobus sagt, ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Ich weiß. Ich komme aus der katholischen Kirche und da liegt es nahe, dass man auf die Idee kommt, ja, alles klar. Es kommt raus. Ja, ich weiß, in der Kirchengeschichte und in der Geschichte der verschiedenen Gemeinden gab es viele Missverständnisse hier. Und selbst Martin Luther würde diesen Brief am liebsten verbrennen, hat er selbst gesagt. Das war ihm Dorn im Auge. Warum? Weil gerade die ganzen Jahrhunderte davor hat die Kirche nichts anderes gemacht, als nur die guten Taten als Zwang gepredigt. Und er wollte das was anderes unterstreichen, nämlich den Glauben. Aber in Wahrheit gehört beides zusammen. Wenn wir an Gott, an Jesus Christus glauben, wenn wir Jünger Jesu sind, uns in diesem Reifungsprozess befinden, dann wird das sichtbar. Gute Werke haben aber auch Ungläubige. Das möchte ich auch sagen. Nicht, dass einer denkt, nur Christen können Gutes tun, denn ich kenne Ungläubige, die sind da viel besser drauf als manche Christ. Das muss man so sagen. Sie tun es vielleicht aus einem anderen Antrieb. Ein Christenmensch, ein Jünger Jesu, er tut es aus der Liebe zu Gott, weil diese Liebe Gottes in ihm das bewirkt. Er gibt das sozusagen als Dankbarkeit zurück. Das ist ein Effekt, ein Produkt, Ergebnis dieses Prozesses der Heiligung, der Jüngerschaft, der Reifung. Jesus sagte das, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit dem ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit all deinen Gedanken. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Das ist die Motivation, die einen Christen anspornt. Ein Jünger Jesu, ein wiedergeborener Christ, liebt Gott. Und er möchte gute Werke zu Gottes Ehre tun. Und Jakobus will uns zeigen, dass die guten Werke eines Christen zwangsläufig zu seiner Jüngerschaft, zu seiner Reife, zu seinem Glauben gehören. Deshalb hat er das so stark betont. Und diese guten Werke erweisen die Echtheit des Glaubens eines Christen. Da kann mir einer was erzählen, dass er Christ ist. Aber wenn er sich wie ein Letzter benimmt, Und dann passt es nicht zusammen. Ja? Die Bibel sagt, die Echtheit des Glaubens eines Gottesmenschen erkennt man an den Früchten. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Von Dornen erntet man keine Weintrauben und von den Disteln kann man keine Feigen lesen. So trägt jeder gute Baum gute Früchte und ein schlechter Baum schlechte. Da haben wir es. Schwarz auf weiß. Die guten Werke sind die Folge dieses Reifungsprozesses, der Jüngerschaft. Das heißt, der wahre, echte Glaube bleibt nicht allein, sondern er treibt Früchte. Gute Charaktereigenschaften. Und die Bibel zählt schöne Eigenschaften auf. Die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Treue, Reinheit, Sanftmut, Demut. Und vor diesem Hintergrund schreibt Jakobus, dass der Mensch durch gute Werke und durch den Glauben gerechtfertigt wird. Meine Lieben, ich wünsche mir und ich wünsche euch, dass wir uns tatsächlich so verstehen. Wir tragen diesen Schatz, das Gott in uns hineingelegt hat, in zerbrechlichen, irdenen Gefäßen. Und das fällt uns immer wieder auf die Füße. Und wir stolpern drüber, selber. Und sie zerbrechen. Und wir heben es wieder auf, halten Gott hin, bitten um Vergebung und er kittet das wieder zusammen. Mit Gold. Finde ich toll. Und dafür können wir Gott dankbar sein. Und ich wünsche, dass wir das auch aneinander sehen können und uns auch zusprechen, du, ich finde es ganz klasse, wie du damit oder damit fertig geworden bist, wie du das gesagt hast, wie du das verhalten hast in bestimmte Situationen. Denn das ist das Wirken Gottes. Das ist Jüngerschaft. Und Jüngerschaft kann man nur in einer Gemeinschaft leben, weil man sich gegenseitig einfach Rückmeldung geben kann, Feedback. Was bedeutet die Jüngerschaft? Es ist keine Perfektion. Hier wird kein perfekter Christ erwartet. Ist hier einer unter uns, der sagt, ich bin perfekt als Christ? Da hat einer gezögert. Aber okay, noch rechtzeitig seinen Arm runtergeholt. Und das ist ein langer Wachstumsprozess. Und gute Werke sind Folgen dieser Jüngerschaft, dieses Reifungsprozesses. Ich möchte mit uns beten und anschließend singen wir das Lied, zu dem wir aufstehen, weil wir so lange gesessen sind. Du gibst das. Danke dir für dein Wort, wie du die Gemeinschaft der ersten Christen bewirkt hast. Du hast die guten Werke gewirkt, die die Apostel getan haben. Zeichen und Wunder, dass die Menschen einfach sprachlos waren und die haben Christen mit Ehrfurcht begegnet. Denn sie waren deine Schöpfung. Du hast in ihnen durch Jesus Christus was Neues geschaffen, damit sie zu diesen guten Taten und zu den Wunder und Zeichen fähig waren. Und das hast du auch für unser Leben vorgesehen. Und dafür wollen wir dir danken. Und wir wollen uns öffnen und dich darum bitten, dass du mit deiner Kraft Dinge schaffst, die wir es in unserem Leben und im Leben unserer Gesellschaft, der Familien und Ehen, in denen wir leben und unserer Gemeinde nötig haben. Und wir danken dir im Voraus, dass du das tun wirst, denn du bist ein Gott des Lebens. Amen. Amen.